Wir nähern uns dem Ende unserer Predigtreihe über den 1. Korintherbrief, zweitletzter Abschnitt, 1. Korinther 16, 5 bis 12. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Aber wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering schätzen, geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte euch mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen, doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Wir danken dir, Herr, nun für diese Worte und bitten dich, dass du sie uns aufschließt. Amen. Es ist ein Bibeltext, den ich mir kaum ausgesucht hätte als Predigttext. Aber das ist das Gute, wenn man ein biblisches Buch fortlaufend behandelt, dann kommt man auch an Texte, über die man sonst hinweg liest oder ganz auslässt. Was haben die Reisepläne des Apostels Paulus von damals mit uns heute zu tun? Er hätte doch einfach schreiben können: Ich komme dann bald mal bei euch vorbei, tschüss. Aber jetzt steht der Text so ausführlich in unserer Bibel. Gott war es wichtig, diese Worte des Apostels ebenfalls in sein Wort aufzunehmen. Sie sind nicht nur von historischem Interesse für theoretische Bibelstudien. Nein, auch diese Worte sind von Gott inspiriert. Auch sie sind Geist und Leben. Und der Herr möge sie heute für uns zum Segen gebrauchen. Es geht also um das Thema Planen. Planung betrifft immer die Zukunft. Wir versuchen, durch Entscheidungen und Handlungen in der Gegenwart die zukünftigen Ereignisse zu beeinflussen und zu gestalten. Manche Menschen planen gerne. Sie wollen alles zu jeder Zeit im Griff haben. Für andere ist Planen ein rotes Tuch. Sie wollen am liebsten nur im Hier und Jetzt leben und sich nicht mit den Sorgen von morgen belasten. Und Spötter sagen, Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Als Kinder Gottes glauben wir, und das haben wir ja auch in der Schriftlesung Jesaja gehört, dass Gott die Zukunft genauso wie die Gegenwart in seiner Hand hält und regiert. Also können wir uns doch fragen, warum sollen wir den Plan Gott macht doch eh alles, er hat alles bestimmt. Warum planen, wenn auch unvorhergesehene Ereignisse alles zunichte machen können? Ist Planen nur eine rein menschliche Angelegenheit oder sogar ungeistlich? Ich denke, wir sollten eher fragen, wie sollen wir planen? Was sind geistliche Prinzipien, nach denen wir vorgehen sollen? Und dazu wollen wir uns heute anhand unseres Predigttextes ein paar Gedanken machen. Der erste Punkt, wozu sollen wir planen? Wir haben eben gehört, dass der Apostel Paulus seine Missionsreisen sehr sorgfältig geplant hat. Hat sich intensiv darüber Gedanken gemacht, wann er wo sein wollte und was er dort tun wollte. Er hat offenbar nicht damit gerechnet, dass ihm der Herr einen fertig ausgearbeiteten Reiseplan in schriftlicher Form vom Himmel herabwirft. Also Planung ist durchaus eine von Gott gewollte Tätigkeit für Diener Gottes. Zunächst sollten wir festhalten, dass der größte Planer Gott selbst ist. Er hat nicht nur die ganze Schöpfung, sondern auch die ganze Heilsgeschichte im Voraus geplant. Das heißt, er hat seine Heilswege und seine Heilsziele mit seinen Geschöpfen vorher beschlossen. Er hat mit der Schöpfung keineswegs ein Experiment mit ungewissem Ausgang gestartet. Was sind Gottes Pläne? In Psalm 2, Vers 7 bis 9 spricht der Vater zum Sohn Jesus Christus. Ich will den Ratschluss oder den Beschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das ist die Bibelstelle, die am weitesten zurück in die Vergangenheit blickt. Vater und Sohn legen gemeinsam das Endziel ihrer Schöpfung fest. Alles, die ganze Schöpfung, alle Völker sollen einmal dem Sohn Gottes unterworfen sein. Und dafür würde der Sohn alle Widerstände mit seiner göttlichen Macht beseitigen. Und Paulus bestätigt diesen göttlichen Heils- und Vollendungsplan in Epheser 1, 9 bis 11. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, in Christus, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles, wörtlich das All, unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist in ihm. Und in 1. Korinther 15, 27 und 28 blickt die Bibel am weitesten nach vorn in die Zukunft. Denn alles hat er, also Gott, seinen, also Jesu Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Gewaltige Worte. Gott hat von Anbeginn an einen Plan mit der Schöpfung und sein ewiges Heilsziel festgelegt. Alles wird ihm einmal unterworfen sein. Alles wird mal von Gott durchdrungen sein. Das sind seine heiligen Zielwege. So sagt das hier. Fass es, wer es fassen kann. Wozu hat Gott dann den Menschen erschaffen? Hast du dich das mal gefragt? Du musst eine Antwort haben auf diese Frage. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er ihm Anteil an seiner Herrlichkeit geben kann. Dazu sind wir in dieser Welt und das ist der Sinn und der Zweck unseres Daseins. Und darum hat Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Das heißt, er hat ihn so geschaffen, dass ihm ein vollwertiges Gegenüber sein kann, an dem er seine Freude hätte. Gott hat ihm daher etwas von seinen eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten übertragen. Er hat ihn zu einem Geschöpf mit Herz, mit Willen, mit Verstand und Gefühl gemacht. Der Mensch ist keine Marionette, nur ein willenloses Spielzeug seines Schöpfers. Sondern der Mensch ist in der Lage, selbstständig zu denken, zu entscheiden und zu handeln. Und dafür hat er von Gott eine Willensfreiheit bekommen. Wenn es nicht so wäre, dann wäre auch Liebe nicht möglich. Denn Liebe ist immer freiwillig. Der Mensch könnte sonst kein Gegenüber für seinen liebenden Schöpfer sein. Und so hat Gott dem Adam im Paradies einen Verwalterauftrag gegeben für die Schöpfung, den er in Verantwortung vor seinem Schöpfer selbstständig wahrnehmen sollte. Also er sollte sich selber Gedanken darüber machen, wie er diesen Auftrag ausführen würde. Das heißt, er konnte und musste dafür auch Pläne machen. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Und so will er auch nicht, dass wir ein unordentliches und verantwortungsloses Leben führen und alle unsere Angelegenheiten in der Zukunft einfach den Umständen überlassen. Auch für ein geordnetes Miteinander in der Gesellschaft ist eine gewisse Planung nötig. Seine eigenen Angelegenheiten nicht zu planen und sich nur irgendwelcher Ausreden und Bedenken zu bedienen, ist nach dem Buch der Sprüche nichts anderes als Faulheit. Gerade die Sprüche sagen uns sehr viel zu diesem Thema. Sprüche 20,4. Im Herbst will der Faule nicht pflügen. Begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da. 22,13. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte umkommen auf offener Straße. 26,13. Der Faule spricht, ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe ist mitten auf der Straße. Also übertriebene Bedenken sind ein Totschlagargument gegen so ziemlich jedes Vorhaben. Oder Sprüche 15, 19. Der Weg des Faulen ist wie mit Dornen verzäunt, aber der Pfad der Redlichen ist gebahnt. Ja, also der sieht nur Probleme, geht alles nicht, Ausreden, Bedenken, also macht er auch nichts. Faulheit. Der Aufrichtige oder der Geradlinige, der macht einen Plan, wie es gehen könnte. Und so erwartet Gott von uns, dass wir Verantwortung vor ihm aktiv wahrnehmen. Für unser eigenes Leben, für unsere Arbeit, für die Familie und die Gemeinde. Vielleicht meinen manche Gott, erledige doch meine Angelegenheiten irgendwie automatisch. Oder für eine größere Sache, da muss Gott mir genaueste Anweisungen geben. Er wird das im Normalfall so nicht tun. Dagegen spricht die Lebenserfahrung. Es ist vielmehr eine geistliche Haltung der Verantwortungslosigkeit. So eine Herzenshaltung wird Gott nicht segnen. Im Gegenteil, Gott wird einmal von jedem Menschen Rechenschaft für seine Handlungen verlangen. 1. Petrus 4, Vers 5. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Darum sind wir herausgefordert, in Verantwortung vor Gott unsere Zukunft zu gestalten. Der zweite Punkt, wie sollen wir planen? Paulus bespricht im 1. Korintherbrief seine persönlichen Reisepläne in den Versen 5 bis 9 ausführlich mit den Korinthern. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, wenn ihr mich geleitet, wohin ich reise. Ephesus war der Abfassungsort dieses Briefes. Von dort wollte er nach Mazedonien ziehen, um danach nach Korinth zu kommen. Es fällt auf, dass er hier die nahe Zukunft mit seiner Reiseroute sehr konkret plant. Die fernere Zukunft ist schon etwas ungewisser, also der Zeitpunkt, wann er nach seinem Aufenthalt in Korinth weiterreisen würde. Daher fügt er dieses Wort vielleicht ein, ja, was so diese Unsicherheit zum Ausdruck bringt. Also je weiter eine Planung in der Zukunft liegt, desto unsicherer ist sie. Ja, das ist definitiv so. Und der Paulus berücksichtigt das natürlich in seiner Planung. Macht den Korinthern daher nicht irgendwelche Versprechungen, die er nicht halten können würde. Er zeigt hier also einen gesunden Realitätssinn. Die Zukunft ist für uns eben nicht perfekt planbar. Es bleiben immer Unsicherheiten und Risiken. Und das ist normal. Er plant aber auch die Dauer seines Aufenthalts in Korinth. Vers 7. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorübergehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Also es sollte nicht nur ein Kurzbesuch sein, er wollte länger dort bleiben. Und alle seine Absichten stellt er unter den Vorbehalt Jesu. Wenn der Herr es zulässt, wenn er damit einverstanden ist. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip für alle Pläne. Wir sollen einerseits eigenverantwortlich denken, entscheiden und handeln. Aber andererseits tun wir das nicht in einer Unabhängigkeit von unserem Herrn, sondern wir beziehen ihn ein in alle unsere Überlegungen. Ja, wie Jakobus schreibt, Kapitel 4, 13 bis 15. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen, dort ein Jahr zu bringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun? Also es ist kein Widerspruch, wenn wir selber aktiv planen, aber gleichzeitig Gottes Gnade, seinem Schutz und seiner Hilfe anbefehlen. Wir sind in allem von Gott abhängig. Also ein geistliches Planen ist daher dieses Zusammenwirken von menschlichem Geist und Gottes Geist. Gott weist uns in dem Buch der Sprüche immer wieder hin auf konkretes Planen, Beraten und den Gebrauch unseres von Gott gegebenen Verstandes. Er warnt aber auch gleichzeitig davor, dass wir das in Unabhängigkeit von ihm tun. Sprüche 16, 1 bis 3. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen. Aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Ja, also wir haben hier wieder diese beiden Grundsätze, die sich scheinbar widersprechen, aber doch zusammenwirken. Zum einen ist das unsere Willensfreiheit, unsere persönliche Verantwortlichkeit. Und zum anderen ist es Gottes souveränes Wirken, wobei er unsere Absichten offenbar in seine Pläne mit einbezieht. Ja, und auch das ist ein Zeichen von Weisheit, wenn man beim Planen auf guten menschlichen Rat hört. Sprüche 12, 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber der Weise hört auf Rat. 15, 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Menschen dagegen, die keinen Rat und keine Kritik anhören wollen, also beratungsresistent sind und dabei aber alles genau wissen und immer recht haben, bezeichnet die Bibel als Toren, also als dumme, uneinsichtige Menschen. Sie werden niemals etwas Vernünftiges erreichen. Paulus plant auch den Beginn seiner Reise. Vers 8. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Also, er analysiert zunächst die gegenwärtige Situation in Ephesus. Er nimmt wahr, aha, da ist gerade eine offene Tür für Gott, für seinen Dienst am Evangelium in Ephesus. Und die will er unbedingt noch nutzen. Und deshalb verschiebt er die Reise nach Korinth auf nach Pfingsten. Genauso sollen wir auch vorgehen. Wir können durchaus in unseren Umständen Gottes Führung erkennen. Mögliche Fragen sind: Bin ich hier noch am richtigen Platz? Kann ich hier noch einen fruchtbaren Dienst für Gott tun? Oder gibt es auch Widerstände? Auf die Frage gehe ich im nächsten Punkt noch genauer ein. Die Zeitplanung für die Durchführung der Reise ist ebenfalls wichtig. Paulus musste die Reise im Frühjahr bis zum Sommer durchführen, denn im Mittelmeerraum konnte man im Herbst und Winter nicht mit dem Segelschiff reisen. Die Winde waren ungünstig und irgendwann zu gefährlich. Deshalb konnte Paulus die Reise auch nicht weiter als bis Pfingsten hinaus verschieben. Ein weiterer Gesichtspunkt einer gesunden, gottgemäßen Planung ist das Treffen von Vorsorge. Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Also Paulus schickt zunächst einige Mitarbeiter voraus nach Korinth, darunter auch Timotheus. Timotheus war noch ein junger Mann, wie wir wissen. Und Paulus kannte nun mal die Schwächen seiner Korinther, dass sie sich gerne für Menschen begeistert haben, die etwas darstellen, was Besonderes in ihren Augen. Und darum trifft er jetzt eine Vorsorge dafür, dass sie den jungen Timotheus nicht geringschätzen würden. Er legitimiert ihn als seinen Mitarbeiter, gibt ihm Rückendeckung, würden wir sagen, damit er in derselben Autorität wie Paulus als Diener des Herrn auftreten kann. Damit sollten im Voraus gewisse Probleme und Konflikte seinetwegen vermieden werden. Das Treffen von Vorsorge, ja, um also zukünftigen Gefahren zu begegnen, das gehört zu einer guten Planung. Das ist geistlich, es zeugt von Weisheit und Weitsicht. Ja, wir würden heute vielleicht von Risikomanagement sprechen. Ja, was mache ich, wenn XY schief geht? Ja, habe ich da einen Plan B? Wir haben an diesem Beispiel nun gesehen, wie ein geistlich gesundes Planen aussieht. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist, wenn unsere Pläne nicht funktionieren? Wenn irgendwas schiefläuft oder anders als geplant? Das ist der dritte Punkt. Wie gehen wir mit Widerständen um? Obwohl Paulus in Ephesus eine offene Tür für sein Wirken hatte, hatte er dort gleichzeitig viele Probleme. Vers 9 nochmal, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Zunächst, Widerstände oder Widersacher oder Gegner sind normal. Nichts Ungewöhnliches. Es ist normal, wenn die Umstände ungünstig sind. Wenn unsere Absichten durch Ereignisse verhindert werden. Das ist normal, dass der Feind Gottes aktiv wird, wenn wir für Gott im Segen arbeiten. Es ist normal, dass er uns das Leben schwer macht, uns entmutigen will. Wenn wir also mit Widerständen zu tun haben, die unsere Pläne stören oder verhindern, dann sollten wir zunächst mal analysieren, von welcher Art diese Widerstände sind. Nicht alle Widerstände sind vom Teufel. Es gibt ja durchaus verschiedene Arten von Widerständen. Also wie gehen wir nun damit um? Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also solchen teuflischen Widerständen dürfen wir nicht nachgeben, dürfen nicht zurückweichen, sondern wir gehen weiter im Glauben und Vertrauen auf den Sieg Jesu. So hat es auch Paulus gemacht. Er hatte diese offene Tür für das Evangelium in Ephesus erkannt, wusste, sie war von Gott. Also waren die Widerstände nicht von Gott, sondern vom Widersacher. Und deshalb musste er in Ephesus weiterarbeiten, bevor er sich auf die Reise nach Korinth machen konnte. Diese Arbeit war jetzt wichtiger. Er hat die Priorität vor der Reise. Es kann aber auch Widerstände geben, die Gott selber schickt. Das hat Paulus auch erlebt, und zwar auf seiner zweiten Missionsreise, Apostelgeschichte 16. In Kleinasien versuchte er mit seinem Team mehrmals verschiedene Ziele in Kleinasien zu erreichen. Zuletzt wollte er nach Bithynien am Schwarzen Meer. Es heißt dann, es wurde ihm vom Heiligen Geist verwehrt. Auf welche Weise auch immer, wissen wir nicht. Sie mussten dann in die entgegengesetzte Richtung reisen, und zwar nach Westen, Richtung Troas in der Ägäis. Als sie dort waren, dann erst erhielt Paulus im Traum den Befehl, nach Mazedonien überzusetzen. Also wir sehen, Gott hat ihm nicht sofort den Auftrag gegeben, nach Mazedonien überzusetzen, sondern er musste zuerst nach bestem Wissen und Gewissen selber entscheiden und planen, wohin sie weiterreisen sollten, um das Evangelium zu verkündigen. Also Gott hat offenbar erwartet, dass Paulus in Eigenverantwortung tätig würde. Als aber seine Pläne nicht umgesetzt werden konnten, verstand Paulus, dass es Gott war, der ihnen die Türen verschloss. Es war nicht der Widersacher. Gott hinderte sie an der Weiterreise, indem er ihren beabsichtigten Weg blockiert hat. Also hatte Gott was anderes vor. Paulus musste seine Pläne mehrfach ändern. Gott gibt uns nicht immer eine direkte Anweisung, was wir tun sollen oder nicht tun sollen, in welche Richtung wir gehen sollen oder nicht, sondern er hat uns mit Verstand und Weisheit von oben begabt, die wir in Verantwortung und Abhängigkeit von ihm einsetzen sollen. Das kann er von Kindern Gottes erwarten. Ja? Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Zu sagen, ich mache nichts, solange mir Gott keine unmissverständlichen Befehle dazu gibt, das ist Faulheit, das ist Verantwortungslosigkeit, das ist Unglaube. Gott wird uns nicht das Zettelchen mit Anweisungen auf den Schreibtisch legen. ist nicht zu erwarten, sondern er erwartet von uns, dass wir konkrete Schritte im Glauben vorwärts gehen. Und dann kann er uns auch in die richtige Richtung lenken. Anders ausgedrückt, nur ein Auto, das fährt, kann man lenken. Solange es steht, da kannst du lenken, so viel du willst, da wird sich nichts ändern. Sprüche 16,9. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und es bringt dieses Zusammenwirken von meiner Planung und der Führung Gottes nochmal sehr schön auf den Punkt. Darum, bitte, keine Angst haben, auch mutige Schritte in der Ungewissheit nach vorn gehen. Auch wenn Probleme da sind, wenn die Widerstände groß sind. Ohne so einen praktischen Glauben hätte kein Mann Gottes und keine Frau Gottes jemals ein großes Werk für Gott erreicht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns nicht in einen Abgrund stürzen lässt, wenn wir mit Gebet und in Abhängigkeit von ihm Schritte ins Ungewisse gehen. Er wird uns sehr wohl korrigieren und lenken, indem er Türen öffnet oder schließt. Darauf können wir vertrauen. Ja, Voraussetzung ist aber, dass unsere Motive rein sind, dass wir aufrichtig sind. Wir müssen uns deshalb auch prüfen. Geht es uns um die Ehre Gottes oder sind das egoistische Ziele? Bin ich demütig? Bin ich bereit, mich von ihm korrigieren zu lassen? Gibt es noch eine weitere Art von Widerständen? Das sind die menschlichen Widerstände. Vers 12. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Also Paulus meinte, dass es gut wäre, wenn vor ihm auch Apollos mit seinen Mitarbeitern ebenfalls nach Korinth mitkommen würde. Hat ihm deshalb versucht zu überreden. Er war ja durchaus willig, aber der Zeitpunkt passte ihm nicht. Ja, es war einfach sein eigener Wille, der hier mit den Plänen von Paulus nicht übereinstimmte. Menschlicher Widerstand. Aber Paulus geht hier gut damit um. Er kritisiert den Apollos jetzt nicht als ungeistlich. Er akzeptiert seine Entscheidung. Er versucht auch nicht, ihn zu überreden oder Druck auf ihn auszuüben. Und so sollten wir auch den Willen anderer Menschen respektieren, wenn er nicht mit unseren Absichten übereinstimmt. Wir dürfen dann Gott vertrauen, dass er seine Pläne trotzdem zustande bringt, ohne dass wir jetzt mit sündigen Mitteln versuchen, dem irgendwie nachzuhelfen. Wir dürfen nicht auf andere Menschen manipulieren, indem wir ihnen Angst machen oder sie irgendwie unter Druck setzen, um sie vor unseren Karren zu spannen. Solche Vorhaben wird der Herr niemals segnen. Es gibt noch eine weitere Art von Widerständen und die sind aus meiner Sicht die schlimmsten. Und zwar, das bin ich selber. Ich meine mein Fleisch, meine eigene sündige Natur, das sind meine Verkehrtheiten, die ich selber in dieser Natur an mir trage. Ein drastisches Beispiel haben wir in unserer Bibel, das ist Israel vor der Einnahme des verheißenen Landes. In 4. Mose 13 und 14 lesen wir, dass das Volk nach dem Auszug aus Ägypten vor den Toren des verheißenen Landes Kanaan stand. Und dann schickten sie Kundschafter aus, um es in Augenschein zu nehmen. Das Land war wunderbar, es war fruchtbar, es war sehr, sehr gut, wie Gott verheißen hatte. Aber da gab es ein Problem. Darin wohnten Völker. Die hatten einen riesigen Körperbau und riesige befestigte Städte. Angesichts dessen sank den Kundschaftern der Mut. Sie sagten, wir werden dieses Land nie einnehmen. Diese Probleme sind zu groß für Gott. Und dann machten sie mit ihrer negativen Haltung der Problemorientierung das ganze Volk mutlos und verzagt. Haben sie aufgehetzt gegen ihre Leiter, Mose und Aaron. Alle Versuche, Mose sie zu beruhigen, waren erfolglos. Es kam zum Aufruhr im Volk, man wollte sie sogar steinigen. Aufgrund der Fürbitte Moses hatte Gott ihnen vergeben. Aber er musste dennoch Gericht an ihnen üben. Und zwar diejenige Generation, die sich im Unglauben gegen Gott erhoben hatte, die durfte nicht ins verheißene Land reingehen, sondern sie musste 40 Jahre in der Wüste umherirren, bis die nachfolgende Generation aufgewachsen war, die dann bereit sein würde, das Land einzunehmen. Diese 40 Jahre in der Wüste hatte Gott für sie nicht geplant. Es war nicht seine Absicht, sondern sie waren die Folge ihres Unglaubens, ihres Ungehorsams und ihrer Rebellion. Sie mussten die Folgen ihrer Sünde in der Wüste tragen. Die Ungläubigen und Rebellischen starben dort, ohne in das verheißene Land hineinzukommen. Paulus sagt, diese Dinge sind uns zum Vorbild geschehen und zur Warnung. Das ist eine ernste Warnung. Deshalb sollten wir uns selber fragen, gab es oder gibt es vielleicht Situationen, wo wir wegen unseres Unglaubens verheißenes Land nicht einnehmen konnten? Um solche Widerstände zu überwinden, ist aufrichtige Buße und Umkehr notwendig. Und dann können wir mit Gottes Gnade und Vergebung rechnen, dass er uns wieder zurückbringt auf den richtigen Weg des Glaubens. Der letzte Punkt, Gottes Pläne kommen zustande. Wir haben jetzt gesehen, dass unsere menschlichen Pläne unvollkommen sind, auch manchmal scheitern, nicht zustande kommen. Gilt das auch für Gottes Pläne? Kommen Gottes Pläne immer zustande? Ja, wir wissen, Gottes Pläne stehen über allen menschlichen Plänen. Wir haben es gehört in der Schriftlesung Jesaja 46, 10. Ich verkündige, da sagt Gott, ich verkündige von Anfang an das Ende. Von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Also Gott sagt eindeutig, ja, ja, meine Ratschlüsse, meine Pläne, die kommen zustande. Was ich mir vorgenommen habe und was ich euch vorher gesagt habe, das tue ich alles, ohne Ausnahme. Das ist seine Souveränität, sein absoluter Wille, den auch umsetzt im Himmel und auf der Erde. Ja, aber was denn mit den Widerständen? Gott erfährt ja auch Widerstände. Kann der Mensch mit seiner Sünde oder sogar der Satan mit seiner Bosheit Gottes Pläne vielleicht doch noch verhindern? Das letzte Beispiel Israels in der Wüste zeigt ja und nein. Ja, denn mit seiner Sünde und mit seiner Rebellion gegen Gott verpasst der Mensch durch seine eigene Schuld Gottes guten Ratschluss für ihn. Die Generation des Auszugs aus Ägypten, die Wunder über Wunder über Wunder erlebt hat, kommt nicht ins verheißene Land. Aber letzten Endes doch nein. Der Unglaube und die Sünde Israels halten Gott nicht davon ab, seine Ziele mit ihnen zu erreichen. Er erreicht sein Ziel dann durch den Umweg des Gerichts. 40 Jahre Wüste brachten eine neue Generation hervor, die für Gottes Absichten bereit war. Und jetzt nicht denken, Israel hat auch später wieder versagt, von Gott abgefallen und zuletzt haben sie auch ihren Messias abgelehnt und kreuzigen lassen. Und das war für Gott dann doch zu viel, dann hat er sie verworfen und sich ein neues Volk, die sogenannte Kirche, erwählt. Und an diesem Volk hat er dann seine Segnungen aus dem Alten Testament verwirklicht. Aber die Flüche aus dem Alten Testament, die hat er nur an Israel verstreckt. Ist ein schrecklicher Irrtum, der zu vielen antijüdischen Entwicklungen in der Christenheit geführt hat und leider immer noch führt. Denn in Römer 8, 25, 26 sagt Gott durch den Heiligen Geist, unmissverständlich. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Kommt Gott zum Ziel mit seinem Volk Israel? Eindeutig, ja. Er wird dieses Volk in seine Bestimmung bringen, zu der es in Abraham erwählt hat. Wann und wie, das werden wir sicherlich bald sehen. Ja, Gott erreicht seine Ziele. Er gibt sie nicht auf. Schon gar nicht wegen der Sünde des Menschen oder dem Widerstand der Finsternis. Sonst müssen wir uns fragen, ob er wirklich souverän ist und ob das Heilswerk Jesu wirklich ausreichend wäre. Wenn Sünde und Satan das letzte Wort hätten. Aber, und das müssen wir auch mit ganzem Ernst betonen, wenn es sein muss, benutzt Gott schmerzliche und langwierige Umwege des Gerichts, um den Menschen zu erziehen und zurechtzubringen, damit er seine Heilsziele mit ihm doch noch erreicht. Und am Ende siegt Gottes Heilswille durch seine Gnade, die uns der Herr Jesus am Kreuz vollkommen erworben hat. Kein Teufel, kein Mensch kann Gottes Ratschluss jemals verhindern, zeigt uns die Schrift hier, höchstens verzögern. Aber Gott kommt durch den Umweg des Gerichts zu seinem Ziel. In dieser heutigen Zeit des endzeitlichen Niedergangs erleben wir fast täglich, wie der böse antichristliche Zeitgeist sein wahres, finsteres Gesicht immer deutlicher zeigt, alle Bereiche der Gesellschaft immer mehr durchdringt. Dieser schreckliche Terroranschlag in Solingen war ein weiteres Beispiel. Wundert es jemand? Also mich nicht. Mich wundert höchstens, dass das alles so schnell geht, diese ganzen Entwicklungen. Und diese Entwicklung hat Gott vorhergesagt in seinem prophetischen Wort. Und jetzt geschieht das in unseren Tagen, dass das Böse immer mehr ausreift. Die Welt entwickelt sich immer mehr in Richtung der antichristlichen Globaldiktatur. Das ist jetzt keine Katastrophe, auch kein Zufall. Das ist von Gott so geplant. Er gibt die gottlose Menschheit dahin in ihren verkehrten Sinn. Sprüche 16, Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Also, bitte nicht verzagen, wenn wir die kommenden Gottesgerichte schon am Horizont wahrnehmen. Auch nicht, was Israel gerade erlebt in seiner Drangsal. Denn Gottes Gerichtswege sind Heilswege. Er will zum Abschluss kommen. Und daran arbeitet er jetzt. Und das soll uns ja auch persönlich trösten. Auch wenn wir versagen, wenn wir sündigen, wenn wir hinter Gottes Absichten zurückbleiben. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten scheiternder Menschen. Hätte Gott das gescheiterte Israel verworfen, müsste er uns doch genauso verwerfen. Sind wir besser als Israel? Sind wir weniger ungläubig und weniger rebellisch? Wäre Gott gerecht, wenn er uns nicht genauso verwerfen würde? Und hat die sogenannte Kirche nicht mindestens genauso versagt wie Israel? Hätte Gott die Erwählung und Berufung Israels bereut und sein Volk Israel endgültig verworfen, wäre er dann auch in der Lage, das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch zu vollenden? Ja, das ist unser Trost. Ja. Wir dürfen auch mal scheitern, wie Israel. Wir fallen dadurch nicht aus Gottes Hand. Und Gott fällt auch nicht von seinem Thron, wenn wir seine Absichten verhindern. Ja, Es ist Gnade und Erbarmen, wenn Gott uns in unserer Verkehrtheit auch mal scheitern lässt. Ja, auch ich muss bekennen, ich bin Gescheiterter. Was bin ich meinem Gott dankbar, dass er meine verkehrten Wege scheitern ließ? Dass er mir auf meinem Weg in den Abgrund den Stecker gezogen hat? Wo wäre ich sonst gelandet? Die Gnade des Scheiterns führt uns zur Umkehr. Sie führt uns zurück auf den rechten Weg der Gnade, dem Lamme Jesus Christus nach. Darum habt keine Angst, auch mal zu scheitern, auch wenn die Probleme groß sind. Jesus und seine Gnade sind größer. In einem Lied heißt es, kein Scheitern ist so tief wie seine rettende Hand. Amen.